Es ist nicht zuletzt der Humor, der uns trägt, auch wenn er britisch ist. Gerne Michael Lüders zum Scheitern der Verhandlungen Iran-USA zuvörderst. Abschließende Erkenntnisse.
Die USA und Israel sind zwei Staaten, zwei Schurkenstaaten, könnte man sagen, die das Potenzial haben, die Welt in Brand zu stecken. Und ganz ehrlich, ich finde, es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die Besseres verdient haben, als ihrem eigenen Untergang entgegenzusehen, aufgrund des Größenwahns zweier Regierungen, die unfähig sind zu jedem Kompromiss.
Das Nicht-Eingestehen können von Fehlern, mir mittlerweile eine Charaktereigenschaft der westlichen Welt. In den letzten 15 bis 20 Jahren hat sie sich verfestigt, gemessen am britischen Humor. Michael Lüders nennt seinen neuen Aufsager nach Monty Python die Ritter der Kokosnuss. Aber auch Carry On Camping, der also noch deutlich ältere britische Humor nach den Texten von Talbot Rothwell, wäre maßvoll. Auf dem Gebiet der DDR kennt man das unter Campingparadies. Die Musik übrigens eingespielt vom Prager Philharmonieorchester. Aber nochmal, Lüders.
Und nun das Dossier.
Dann wird die Wirtschaft, auch in Deutschland, die Industrie massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Deindustrialisierung wird weiter fröhlich an Fahrt aufnehmen, wenn ich so sagen darf. Und die Deutschen haben sich in eine einzigartige Sackgasse begeben. Kein Öl, kein Erdgas mehr aus dem Osten, nicht vom bösen Russen. Nahe Osten fällt erst einmal aus, bleibt die Abhängigkeit von den USA. Das ist natürlich eine wirklich interessante Positionierung. Und wenn jetzt die Amerikaner, wenn die Regierung Trump nun morgen sagt, liebe Freunde in Germany, wenn ihr weiterhin LNG, Flüssigerdgas aus den USA oder auch Erdöl beziehen wollt, dann erwarten wir von euch Engagement in Richtung der Straße von Hormuz zur Freiheit der Weltwirtschaft, um die zu stärken. Ja, was will denn dann eine Bundesregierung tun? Wird sie sich dann verweigern?
Sicher nicht. Eigentlich doch brillant eingetütet von unserem Hegemon. Und wieder spreche ich von den kalten Händen des Kapitals, die sich in unseren warmen Arschbacken verkrallt haben und diese ganz langsam Stück für Stück aufreißen, damit wir auch was von haben, unabhängig davon, ob wir Strom haben oder nicht. Oder Öl und Gas. Was für ein Spaß wir wieder haben. Aber jetzt, Lüders.
Die Atomfrage ist ein Mittel zum Zweck, in der Absicht, den Iran zu isolieren und vor allem wirtschaftlich zu schwächen. Der Kern des Konfliktes, den wir haben im Nahen Osten, ist die Frage, wer kontrolliert was? Der Iran ist das letzte Land in der Region, im weiten Raum vom Atlantik im Westen bis hin nach China, Nordkorea im Osten, das sich nicht westlichen hegemonialen Vorstellungen unterwirft. Es ist eine anti-westliche Regierung. Diese Attitüde, die negativ geprägt ist gegenüber den USA und Israel, hat historische Gründe, hat seine Ursache in dem Sturz von Mossadegh 1953 und der dann zeitversetzt folgenden iranischen Revolution 1979, die eine späte Antwort war auf diese Einmischung der USA und Großbritanniens, damals 1953 den demokratischen Präsidenten Mossadegh gestürzt zu haben und die Diktatur des Schahs begründet zu haben. Und da diese Diktatur nicht erfolgreich war, kam es 1979 zur iranischen, zur islamischen Revolution. Seither besteht eine große Feindschaft zwischen dem Iran und den USA und Israel. Allerdings gab es ungeachtet dieser Feindschaft immer auch Phasen der engen, pragmatischen Zusammenarbeit, wie ich es detailliert in meinem Buch Krieg ohne Ende dargelegt habe. Das möchte ich hier nicht wiederholen.
Aber sicherheitshalber mal von mir der Werbetrenner eingespielt.
Der Kern der Kontroversen zwischen den USA hier und dem Iran dort ist, dass der Iran sich westlichen hegemonialen Vorstellungen, also jenen der USA und Israels, nicht unterwirft, sondern eine eigene Agenda vertritt, die aus westlicher Sicht eine Herausforderung eigener machtpolitischer Interessen bedeutet und auch aus der Perspektive der arabischen Golfstaaten zumindest in der Vergangenheit als bedrohlich erschienen ist. Nicht nur ist der Iran der flächenmäßig größte Staat der Region, er ist 4,5-mal größer als Deutschland, er ist im Grunde genommen halb so groß wie Europa, abzüglich Russlands, also eine gewaltige Landmasse, 92 Millionen Menschen, mit einem sehr hohen Bildungsstandard und Bildungsniveau, gäbe es keine Sanktionen gegenüber dem Iran, wäre der Iran mit Sicherheit das stärkste wirtschaftliche Land in der Region aufgrund seiner Ressourcen. Der Iran gehört zu den Top 10 der weltweiten Erdölproduzenten und gleichzeitig verfügt der Iran über die zweitgrößten nachgewiesenen Erdgasreserven weltweit nach Russland. Diese Zusammenhänge muss man kennen, um beurteilen zu können, warum es immer wieder zu Zusammenstößen kommt zwischen unterschiedlichen Interessen. Aufgrund der Isolation des Irans und der jahrelangen Sanktionen gegenüber der Islamischen Republik hat sich Teheran in den vergangenen Jahren mehr und mehr in Richtung Russland und China orientiert, was zusätzliche Spannungen ausgelöst hat, denn die Produktion von Shahid-Drohnen aus dem Iran hat Russland genutzt, um mithilfe dieser Drohnen den Krieg in der Ukraine aus seiner Sicht so zu führen, dass dadurch die ukrainische Armee geschwächt wurde. Aus westlicher Sicht ist das natürlich etwas, was nicht sein darf. Diese geostrategischen Hintergründe muss man kennen. Die USA beanspruchen für sich, der Hegemon zu sein, ungeachtet der Tatsache, dass die USA eine schwindende Weltmacht sind, die mehr und mehr in Konkurrenz tritt mit anderen aufstrebenden Mächten des globalen Südens, konkret mit den BRICS-Staaten und hier allen voran mit Russland und China. Das ist sozusagen die Gefechtslage, die wir hier vorfinden. Der Iran wird sanktioniert seit 1979, seit der Islamischen Revolution und verstärkt seit den 2000er Jahren. Und der Grund dafür war das iranische Atomprogramm. Nun gab es im Iran vor allem im Jahr 2002 Überlegungen in Richtung einer Atombombe, selbige herzustellen und zu bauen. Das war vor allem eine Reaktion im Iran auf den abzusehenden US-amerikanisch geführten Angriff auf den benachbarten Irak. Diese Pläne sind aber, wie US-Geheimdienste Jahr für Jahr erneut bestätigt haben, längst ad acta gelegt worden. Es gab bislang jedenfalls durch keinerlei Evidenz belegt, keinerlei Hinweise darauf, dass der Iran heimlich an einer Atombombe bauen würde. Es gab dann erneut Atomverhandlungen im Juni des vorigen Jahres. Und diese wurden im Oman geführt und noch während diese Verhandlungen liefen, haben Israel und die USA den Iran angegriffen. Und das wiederholte sich im Februar dieses Jahres, als es ebenfalls Verhandlungen gab in Genf. Und wir wissen aufgrund der Aussagen der Beteiligten, sowohl von Omanis wie auch von britischen Beteiligten, dass die Angebote Irans zur Lösung der Atomfrage und der Sorge, der Iran könnte Massenvernichtungswaffen entwickeln, dass diese Verhandlungen sehr weit fortgeschritten waren und dass die Iraner im Grunde genommen weitestgehend auf alle Urananreicherung bereit waren zu verzichten und das hochangereicherte Uran ins Ausland zu verschaffen.
Schon eine Art Beweis.
Das Dossier.
Nochmal zum Geschichtsrahmen.
Dann am 28. Februar haben Israel und die USA in einem unprovozierten, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg den Iran ins Visier genommen. Ich habe gerade, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, 1:1 die offizielle Rhetorik des Ukraine-Krieges übernommen auf diesen Konflikt. Allerdings wird die hiesige Politik, werden hiesige Medien nicht auf die Idee kommen, ein solches Vokabular auch mit Blick auf den Iran-Krieg zu verwenden. Denn bei uns gilt, dass der Iran neben Russland eigentlich das bösartigste Land auf der Welt sei, gefolgt mit Abstand von China. China wird nicht als ganz so böse dargestellt, einfach weil die wirtschaftlichen Verflechtungen mit China zu groß sind. Aber ich sage mal, Russland und der Iran, das sind die beiden Gott sei bei uns Länder. Und deswegen wird dieser Krieg auch nicht so negativ geframed, wie das im Ukraine-Krieg der Fall ist. Es gab also dann 6 Wochen lang einen brutalen Krieg gegen den Iran mit einer großen Zahl an zivilen Opfern. Die Kriegsführung der USA wie auch Israels ist im Grunde genommen eine Kopie des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Es geht nicht so sehr darum, militärische Anlagen auszuschalten, das auch. Aber man hat gezielt und vorsätzlich zivile Ziele ins Visier genommen. Zehntausende Gebäude sind zerstört worden. Die allermeisten davon sind zivile Einrichtungen bzw. Wohnhäuser. Es sind über 600 Schulen im Iran schwer beschädigt oder ganz zerstört worden. Über 30 Universitäten. Das berühmte Pasteur-Institut im Teheran ist ebenfalls bombardiert worden. Das gibt es seit über 100 Jahren. Zum Vergleich, das ist ungefähr so, als würde jemand in Berlin die Charité bombardieren. Also es ist ganz klar, es geht gegen zivile Einrichtungen. Es geht vor allem gegen die Gesundheitsversorgung und gegen die Bildungseinrichtungen. Denn man will natürlich vermeiden, dass es zu viele kluge Iraner gibt, die womöglich noch sich einer guten ärztlichen Versorgung erfreuen. Das ist ein bisschen zugespitzt formuliert, aber im Kern läuft die Kriegsführung darauf hinaus. Man greift vor allem zivile Infrastruktur an im Iran, darunter auch Brücken mit der etwas fragwürdigen Begründung, das seien Dual-Use-Güter, auch für militärische Zwecke. Naja, also wenn es danach geht, kann man auch jeden Gemüseladen bombardieren, denn auch israelische Militärs essen ja mal eine Tomate. Diese Logik ist natürlich völkerrechtswidrig. Es ist ganz klar ein Bruch von Völkerrechtsnormen, den Krieg so zu führen. Aber was ist geschehen? Der Iran hat reagiert auf eine Art und Weise, die die USA offenkundig vollständig überrascht hat, obwohl das im Grunde genommen immer klar war, wie die Iraner reagieren würden im Fall eines Angriffes. Das haben sie seit 20 Jahren immer wieder transparent gemacht und klar vermittelt, denn die iranische Führung weiß seit Jahren, im Grunde genommen seit dem Krieg in den 1980er Jahren, den der Irak gegen den Iran führte, unterstützt und ermutigt von den USA, von verschiedenen EU-Staaten, aber eben auch von den arabischen Golfstaaten. Damals führte Saddam Hussein Krieg gegen den Iran in der Hoffnung, damit die Islamische Republik wieder beseitigen zu können, schwächen zu können. Aber der Iran hat diesen Krieg überstanden und die Erfolge des Irans, die vor allem darin bestanden, auch unter schwierigsten Bedingungen nicht militärisch besiegt worden zu sein, ungeachtet einer immensen Zahl an zivilen Opfern und auch an Opfern unter den Soldaten, hat dazu geführt, dass die Elite aus der Armee, die Revolutionsgarde, sehr stark und mächtig wurde und später auch mehr und mehr zivile Einrichtungen zu kontrollieren begann. Denn im Iran haben wir eine Parallelität von staatlichen von einer staatlich gelenkten Wirtschaft und von Privatwirtschaft. Und die staatlich gelenkte Wirtschaft ist vor allem rund um die Erdöl- und Erdgasindustrie beheimatet. Und das ermöglichte es den Revolutionsgarden, einen großen Einfluss zu nehmen auf Staat und Gesellschaft, vor allem in Gestalt der religiösen Stiftungen der Bonjats, die für Hunderttausende von Iranern die Möglichkeit bieten, einen Job zu bekommen im Sicherheitsapparat, aber auch in religiösen Zentren beispielsweise, vor allem für Vertreter ärmerer sozialer Schichten im Iran, war das immer ein guter Ort, um einen Arbeitsplatz zu finden. Und das erklärt auch, warum das politische System im Iran so weit verwurzelt ist in der iranischen Gesellschaft und alle Überlegungen, man könnte mit Hilfe eines Krieges einen Aufstand der Bevölkerung einleiten gegen das politische System, im Grunde genommen Ausdruck von Wunschdenken waren. Iran funktioniert nicht wie der Irak unter Saddam Hussein oder Syrien unter Bashar al-Assad, alle Macht quasi in einer Hand oder in einem Clan, sondern es ist ein breites Netzwerk, tief verwurzelt in der Gesellschaft, was dazu führt, dass selbst wenn ein religiöser Führer oder politischer Führer oder ein Militär getötet wird, es gibt immer einen Stellvertreter und auch der Stellvertreter hat einen Stellvertreter.
An dieser Stelle, liebe Stellvertreterinnen und Stellvertreter Ron, sei das Schaffen des Rolf Hochhuth gewürdigt, aber wir wollen nicht zu einem christlichen Trauerspiel kommen. Es geht ja um den Iran.
Dieser Krieg der USA und Israels ist ein Krieg, wie man in zahlreichen Artikeln, nicht allein in der New York Times, nachlesen kann. Es ist ein Krieg, den Israel wollte und den Israel bekommen hat.
Ich will meinen Krieg!
Und wie dumm muss man sein, denn trotzdem in einen solchen Krieg zu gehen, der nicht im geostrategischen Interesse der USA liegen kann. Denn die USA zeigen im Grunde genommen ihre Schwäche und ihre Verwundbarkeit in diesem Konflikt, denn sie können ja ihre militärischen und politischen Ziele nicht verwirklichen. weil der Iran einen asymmetrischen Krieg führt, den der Iran theoretisch noch über Monate und Jahre hinweg weiterführen kann, zu einem furchtbaren Preis mit Blick auf das Leiden der iranischen Bevölkerung. Aber militärisch verlieren kann der Iran diesen Konflikt nicht.
Man kann natürlich den Aspekt der Schmierereien des Klaus Schwab einbeziehen.
It's both a pleasure and a privilege.
Man verhandelte.
21 Stunden ist jetzt nicht ein Zeitraum, der nun wirklich alle Probleme lösen könnte. Aber immerhin, es ist ja schon bemerkenswert, dass man sich überhaupt getroffen hat. Und was waren jetzt die entscheidenden Probleme? Weswegen konnte man nicht zusammenkommen? Ich glaube, zunächst einmal haben die Amerikaner die Entschlossenheit des Irans unterschätzt. Sie glaubten, nach diesem sechswöchigen Bombardement sei der Iran dermaßen in die Enge getrieben worden, dass er nun gewissermaßen fast um jeden Preis die eigene Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Das war allerdings ein Irrtum. Die iranische Führung ist überaus selbstbewusst und hat ja auch nach diesen Wochen des Krieges aus ihrer Sicht durchaus Anlass, selbstbewusst aufzutreten. Denn wie erwähnt, die Straße von Hormuz ist ein geostrategisches Faustpfand, das dem Besitz von Atombomben fast schon recht nahe kommt, mit Blick auf die Wirkungen, die man damit weltweit erzielen kann. Denn wenn diese Straße von Hormuz geschlossen bleibt, dann wird natürlich die Weltwirtschaft Schaden nehmen über Monate hinweg. Und so gesehen, vor diesem Hintergrund, waren die Iraner also in einer guten Position. Wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein mit Blick auf die Bewertung dieses Gipfeltreffens, weil die Einzelheiten noch nicht bekannt sind. Aus iranischer Sicht war es nicht akzeptabel, dass die USA keinerlei Bereitschaft gezeigt haben, die Aggression Israels im Libanon einzustellen. Also mit anderen Worten, Israel soll auch weiterhin freie Fahrt haben, den Libanon nach Belieben zu zerstören. Und mit Blick auf die Öffnung der Straße von Hormuz hatten beide Seiten auch unterschiedliche Vorstellungen. Für den Iran ist klar, die Straße von Hormuz wird künftig eine Zollstraße werden. Schiffe werden Zoll entrichten an den Iran und auch an den Oman. Der Erlös soll geteilt werden zwischen diesen beiden Anrainerstaaten der Straße von Hormuz. Damit sollen die Kriegsschäden beglichen werden und gleichzeitig will man natürlich erreichen, dass die Sanktionen des Westens gegenüber dem Iran aufgehoben werden. De facto würden sie das natürlich auch, wenn es zu dieser Lösung käme, dass der Iran also das Recht hätte, Zollgebühren zu kassieren, dann wären diese westlichen Sanktionen hinfällig. Das war sozusagen die Vorstellung der des Irans, und gleichzeitig wollten die Iraner die im Westen eingefrorenen Vermögen des Irans ausgezahlt bekommen. Die USA waren aber offenkundig nur bereit, dies in einer kleinen Tranche zu tun, in der Größenordnung von 6 Milliarden US-Dollar. Und das alles war nichts, wo man sich darauf verständigen konnte. J.D. Vance, der stellvertretende Präsident der Vereinigten Staaten, der die Nummer 2 in der dortigen Hierarchie, betonte immer wieder die Atomfrage, wie nach ihm auch sein Chef Donald Trump. Aber man muss es klar und deutlich sagen, das ist ein Vorwand gewesen. Dieses Problem hätte man längst lösen können. Die USA haben vom Iran offenkundig verlangt, sämtliches angereichertes Uran außer Landes zu schaffen und gleichzeitig grundsätzlich und für alle Zeiten auf die Nutzung atomarer Energie zu verzichten, auch zu Forschungszwecken, auch im medizinischen Bereich. Null Anreicherung im Iran, keinerlei Besitz von atomarem Material durch den Iran. Das war offenkundig die Forderung der USA in Richtung auf den Iran. Und das ist natürlich eine sehr unrealistische Forderung. Es war klar, dass der Iran darauf nicht eingehen würde. Es wäre auch absurd. Keinem Land der Welt kann man das verbieten, mit mit Uran zu agieren. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage.
Bleibt die Rückkehr zum Krieg?
Die Rückkehr zu einem bewaffneten Konflikt, die Rückkehr zum Krieg, umso mehr, als der Iran keinerlei Bereitschaft zeigt, in irgendeiner Weise nachzugeben. Der Iran zeigt sich überaus selbstbewusst. Ja, und nun stehen die Zeichen auf Sturm. Die USA werden jetzt auf Trumps Anregung hin die Blockade des Irans, die ja ein Mittel zum Zweck ist, um ein anderes Ziel zu erreichen, die Blockade des Irans, darauf reagieren jetzt also die Amerikaner mit einer Blockade, einer weiteren Blockade der Straße von Hormuz. Es ist sozusagen die Blockade der Blockade. Das ist so bescheuert, das kannst du dir gar nicht ausdenken. Also meine erste Assoziation, als ich das so sacken ließ, war, das geht wirklich stark in Richtung Monty Python. Das geht stark in Richtung Monty Python. Das geht in Richtung Der Ritter der Kokosnuss oder von mir aus auch Das Leben des Brian. Always look on
the bright side of life. Lernen mit Schlager, Eric Idle, Monty Pythons. Always look on the light side of und auf der Straße von Hormuz der durchbrechende gallige Humor des Michael Lüders.
Denn erklärt Donald Trump im Grunde genommen der Weltwirtschaft den Krieg. Denn wenn diese Straße von Hormuz geschlossen bleibt, ja, wenn die geschlossen bleibt, ist nicht witzig, ja, aber das ist so bescheuert, was der Trump da macht. Also wenn diese Straße geschlossen bleibt, das bedeutet ja, dass die Energieversorgung dauerhaft unterbrochen bleibt. Aber die fernöstlichen Staaten, inklusive Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, sind angewiesen auf diese Energie, die sie aus der Golfregion erhalten. Und wenn sie die nicht mehr bekommen, dann sind diese Länder so ziemlich fertig mit der Welt, so könnte man denken. Aber Donald Trump wäre natürlich nicht Donald Trump, wenn er nicht auch für dieses Problem eine Lösung hätte. Er setzte nämlich nach in einem Interview mit Fox News, seinem Lieblingssender, sagte, naja, also, na klar, Washington sei einsatzbereit und man werde den Iran, Zitat, zu gegebener Zeit erledigen. Aber wenn die Schiffe nicht mehr dorthin fahren können, dann werden die Tanker gezwungen sein, in Richtung USA auszulaufen. Und dort können wir ihnen dann unser Öl teuer verkaufen, so Donald Trump.
Vielleicht der Plan Lüders, das Dossier.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht, für uns alle.
Welch klares Bekenntnis zum Töten, welch Abkehr vom Grundgesetz.
Freiheit ist für uns wichtiger als
und die feigen Deutschen, denen man das Töten abgewöhnt hat, lieben ihn nicht, unseren Kanzler. Kein Regierungschef ist laut einer aktuellen Umfrage so unbeliebt wie Friedrich Merz. Ein Ergebnis des US-Meinungsforschungsinstituts Morning Consult.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon.
Tucker Carlson gab der BBC ein Interview. Good morning. Der BBC, die weiter an einer ihrer Kernkompetenzen, Kinderschwanz reiben, arbeitet. Ein ehemaliger Producer wurde wegen Besitz und Herunterladen von über 6.000 Kinderpornobildern schuldig gesprochen. Aber zu Tucker Carlson, er erklärt zu Donald Trump, ich habe Mitleid mit ihm, wie mit allen Sklaven. Er ergänzt, er sieht ihn als Sklaven unter dem Einfluss des israelischen Premiers Netanyahu. Die ARD hetzt, die Zahl der Hinrichtungen im Iran wäre deutlich gestiegen. Hoffentlich vergisst sie die Toten des westlichen Bombenterrors nicht. Papst Leo weist die Kritik von Donald Trump zurück. Zum Vorgang Donald Trump kommentiert wie immer treffsicher unser Hörer Triple Delta. Schön doch die Analogie ist, Trump Truth Social ist genauso wahrhaft sozial, wie der Nationalsozialismus national und sozialistisch war. Eines der größten Probleme des Kreislaufs des Lebens ist, dass eben ständig eine dumme Generation nachwächst, die durch die Älteren erzogen und gebildet werden muss. Damit ist das Reservoir an leicht beeinflussbaren Menschen für das Kapital unerschöpflich. Auch in Ungarn. Der Fokus schreibt, Sieg über rechts in Ungarn. Wer so denkt, liegt falsch. Freue mich über die Bestätigung des Fokus. Bei aller Politik, die ich sehe, nehme ich nur verschiedene Brauntöne wahr. Kreml-Sprecher Pieskow sendet keine Glückwünsche an Ungarn, Dialog aber bleibt möglich. Der ORF berichtet Ungarn Wahlbeobachter, die Wahlen waren frei, aber nicht fair. Sollte Russland die Wahlen beeinflusst haben, dann aber schlecht. Elon Musk sieht nach der Wahl eine vollständige Übernahme Ungarns durch das Soros-Netzwerk. AfD-Politiker Büstron fordert einen Untersuchungsausschuss zur EU-Einflussnahme auf die Ungarnwahl. Ein positives Signal aus der AfD, auch dass der AfD-Verteidigungspolitiker Lukassen, NATO-Hardliner, zurücktritt.
Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland!
Schon interessant, die Friedenskräfte in der AfD scheinen zu siegen. Rechte Friedenskräfte natürlich, da braucht man sich nichts vorzumachen. Auch nicht am 14. April 2026, einem Dienstag, die kleine Audiodatei.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Das sollen sie doch auch nicht, beste Svetlana. Die Hormuz-Blockade ist gestartet. Donald Trump droht erneut Kuba. Und den Witz des Tages macht die Tagesschau. Zum Spritpreispaket der Koalition stellt sie devot die Frage, ist das der Start in ein Reformjahr? Sehr gut, liebe Kollegen in Hamburg, brillantes Timing, aber vergesst nicht, die Witze hier in der kleinen Audiodatei mache ich. Die Deutsche Bahn meldet, in 2 Tagen ist die 2. Oberleitung gerissen, sind wohl in die Jahre gekommen, im Bericht lese ich 40 bis 80 Jahre alt. Ist ihr Erzähler auch? Und so passiert auch mal ein Fehler. Gestern erzählte ich, hoffentlich nicht beeinträchtigt durch Schaden an meiner Oberleitung, Lars Klingbeil und Julia Klöckner wären beim Bilderberg-Treffen dabei gewesen. Das waren sie aber 2025, 2026 waren keine hochrangigen deutschen Politiker dabei. Es gab auch keine Berichterstattung der Medien, legt Russia Today
nach. Aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.
Na gut, die Rolle des Schlachtfeldes ist uns zugewiesen. Mehr brauchen wir nicht zu wissen.
Und nun die weitere Nachricht.
Präsidentenwahl Peru, Stichwahl. Die ukrainische Armee gibt ein Grenz bei Sumy auf. Indien und Usbekistan beginnen mit jährlichen Militärübungen und Pakistan entsendet Truppen und Kampfflugzeuge nach Saudi-Arabien. Israel und Libanon verhandeln. Pakistan schlägt 2. Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran vor. Lavrov in China. Dort spürt man Auswirkungen des Iran-Krieges. Lars Klingbeil, SPD.
Das ist richtig.
Kritisiert die US-amerikanische Iran-Politik. Rolling Stones wird ein neues Album erwartet. Im Sinne, dass Popmusik Transmissionsriemen westlicher Propaganda ist, sekundiert die Tagesschau. Zur Promotion gäbe es eine mysteriöse Rolling Stones-Single, veröffentlicht als The Cockroaches. Ihr Erzähler, fachlich bewandert, erinnert sich an eine, ich glaube, australische Band aus den 80er Jahren mit diesem Namen.
Here's our album. That's it. Have a listen.
In diesem Sinn, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Krieg. Wir sehen uns.
Zum Abschluss unserer Sendung die Wetterinformation.
Im Osten Waschküche, Regen, von Westen freundlicher, Sonne, Wolken die nächsten Tage, im Südwesten über 20 Grad, Perspektive, wechselhaft, Schauer, aber mild.
Es war wieder einmal eine sehr gute Sendung. Dankeschön.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.